Kurznachrichten. Christoph, zu Gast bei uns. Jetzt wollen wir ein bisschen über dein Leben reden. Bist du bereit?
Ich bin bereit, immer bereit.
Eine Ausbildung hast du begonnen als Gebrauchswerberin. Was war das in der Deutschen Demokratischen Republik?
Da wurden Schaufenster dekoriert und ich habe auch alles gelernt. Preisschilder schreiben und wie man die Stoffe drapiert und wie man die Klamotten drapiert und große Transparente schreiben. Alles gelernt, alles von der Pike auf.
Weil was wir so alles so gemacht haben in der DDR, gell?
Genau, ja. Wir Armen.
Wir hatten nichts, aber trotzdem konnten wir Werbung machen.
Mein schönster Satz ist immer, wir hatten nichts, wir hatten nicht mal Hunger.
Genau, auf jeden Fall. Obdachlose hatten wir auch, da hatten wir einen eklatanten Mangel an Obdachlosen.
Einen eklatanten Mangel an Obdachlosen, ja. Ja, ja Gott. Ich sage immer, es sind die schlechtesten Früchte nicht, an denen die Wespen nagen. Das hat mein Papa immer gesagt.
Auf jeden Fall ein schöner Satz. Und wir hatten ja im ersten Teil schon über Kuba gesprochen. Wir hatten auch Kuba-Orangen. Die waren zwar etwas grüner, aber sehr, sehr lecker.
Hammer. Die waren Hammer. Die Leute haben ja immer gesagt, weißt du, ich sag mal, so viel Saft, wie die haben. Und die haben einen Geschmack. Sind die blöd? Nein, die wollten immer diese riesengroßen Dinger haben. Die, zu Weihnachten kriegten wir die natürlich auch. Die waren nicht, die waren übrigens besser, die sie uns zu Weihnachten gegeben haben, als die, die wir jetzt zu Weihnachten haben.
Ja, heute manchmal sehr holzige Veranstaltungen.
Holzig. Also, und vor allen Dingen diese Orangen, die wir Weihnachten gekriegt haben, die konnte man bis Februar liegen lassen. Aber jetzt werden die ja, die schrumpeln ja zusammen.
Ja, wie Zierkürbisse, gell? Wahrscheinlich geht es auch eher in die Richtung Zierkürbis. Was führte dich zur Musik?
Ja, das war komisch. Also, das war wirklich komisch. Ich habe eigentlich nicht so viel, ich habe eigentlich mehr gezeichnet früher als Kind und aber gesungen. Nee, und dann hatte ich nein, und von meinem Opi, also wie gesagt, ich bin ja in Königsberg noch geboren, so alt bin ich schon. Und mein Opi, der hatte mir ein kleines Gedicht beigebracht. Und irgendwann hatte ich das im Kopf, da ging ich in die Grundschule und habe zu meiner Mama gesagt, was ist denn das? Ich habe so ein Gedicht im Kopf, was ist denn das? Da hat sie gesagt, das weißt du noch, das hat ja der Opa beigebracht. Da warst du, muss ich irgendwie 2,5, also ich konnte schon sprechen und Das ging so, es war einmal ein hübsches Ding von Farben und Gestalt, ein kleiner bunter Schmetterling, kaum wenig Stunden alt. Zu jeder Blüte lief er hin und rief stolz, flog er hin natürlich und rief stolz im Gesicht, oh seht einmal, wie hübsch ich bin, bewundert ihr mich nicht? Da bin ich immer auf die Zehenspitzen gegangen so und habe so an Blumen gerochen und ja, das sagte meine Mutter, das hast du noch drauf, das ist komisch, ne? Ist wirklich komisch. Und ich wusste nicht, woher oder das ist von. Mein Opa war ein zauberhafter Mensch. Der war Werkmeister in so einer Stellmacherei. Und der konnte es nicht leiden, wenn mit Tieren irgendwie. Der ist mal ein Bauer, der mit seinem Karren kam und sein Pferd geschlagen hat. Dem hat er die Peitsche aus der Hand gerissen, weil. Die Tierliebe habe ich, glaube ich, von ihm geerbt.
Ja, aber wie bist du dann zur Musik gekommen?
Ja, es geht ja weiter, nun lass mich doch mal ausreden. Also, wir hatten einen Deutschlehrer, den ich sehr gemocht habe, der war schon etwas älter. Und wir sprachen über Franz Schubert. Und er hat gefragt, ob jemand das Heiderüßlein von Schubert kennt. Und da meine Mama früher mal im Chor war, also auch da habe ich was mit sie, aber sie ist Sopran, ich bin mehr alt. Alt bin ich auch schon. So, und werde immer älter. Ja, hoffentlich noch eine ganze Weile. So, und wer kennt denn das Heiderüßlein von Schubert? Und da habe ich mich gemeldet, dummerweise. Ja, dann sing's uns doch mal vor. Oh Gott, war das peinlich. Ich hatte immer, das glaubt mir keiner, ich hatte immer Scheu früher vor Menschenansammlungen oder ich war früher komisch. Also ich bin erst irgendwie frei geworden durch die Bühne. Und das auch erst noch eine Weile. Ich hatte, als ich meine, was war, also, ich war so aufgeregt, also wir mussten ja einen Berufsausweis machen, ne? Wir mussten ja irgendwann, ich war ja da beim Weihnachtsensemble schon, und ich bin fast kaputt gegangen. Da war so ein Orchester auf der Bühne, und da bin ich erstmal durch und dann habe ich alle Notenpulte irgendwie umgehauen und ich war fix und foxy. Und ich hatte immer Angst vom raus müssen, so ans Mikro. Und einmal hatten wir eine Veranstaltung, da war eine Sängerin, die hieß Karin Carina. Und ich sage, ich habe Angst. Ich dachte, du, ich gebe dir hier mal so eine Tablette und die kannst du nehmen und dann bist du wirklich, dann du bist dann, die tut dir gut. Also das ist so. Und ich gehe mit der Tablette raus und da ich nie sowas nehme, bis heute bin ich sehr vorsichtig mit sowas. Ich trinke auch keinen Alkohol, ich rauche auch nicht. So langweilig, oder? Ich bin, hat mal jemand zu mir gesagt bei irgendeiner Feier, dass du bist ja langweilig, du trinkst nicht mal was. So, ich sage, wenn ich ein Glas Wein trinke, schlafe ich ein. Sei froh, dass ich nicht trinke. Also Anna-Karina gab mir diese Tablette und ich gehe zum Mikrofon und komme ans Mikrofon und denke, oh Gott, was ist das denn? Ich musste mich am Mikrofon festhalten, weil ich fast umgefallen wäre. Aber ich kriegte es noch hin, irgendwie zu singen, das weiß ich. Aber ich nie wieder. Ich kann Leute nicht verstehen, die erst einen Sekt trinken müssen, bevor sie auf die Bühne gehen, da wäre ich zu.
Aber erzähl mal, Erich Weinert Ensemble, das habe ich hier auch, falls es jemanden gibt, der das nicht kennt. Was war denn das?
Ja, das war so eine Tanzmusik-Estrade. Also wir hatten, das war ein wunderbares, großes Orchester. Ich bin eigentlich da hingegangen wegen Frank.
Ja.
Weil ich hatte ja ihn vorher irgendwie, ich war ja bei so einer Pericles Fotopoulos, das kennt, glaube ich, nicht.
Den kennen wir, ja. Echt? Der Grieche, der in der DDR war.
Genau, ja. Pericles suchte eine Mädchengruppe. Und er hatte mich irgendwann mal gesehen bei Heinz Quermann in Herzklopfen kostenlos. Da habe ich gesungen Summertime. Und, und das war, ich war irgendwann beim Gesangslehrer und da hat der mir das so beigebracht. Mir hatte jemand jetzt gesagt, im Chor war, die sagt, und wir haben das auch so gesungen. Wenn ich das heute höre, denke ich immer, oh Gott, Summertime war die Zeit unserer Liebe. So haben wir das damals gesungen. Nicht Liebe, wie das so, die haben, Liebe. Und wenn ich mir das jetzt anhöre, denke ich, oh Gott, mach aus, ich kann das nicht. So, und da hat er mich gesehen und der suchte wir waren vier Mädchen, ja, die ihn begleiteten und die im Background sangen bei ihm und so. Und wir konnten aber auch solistisch so. Und da war ich 19 und kriegte ich diesen Brief und da habe ich gedacht, wow, nur weg hier. So, und dann nach Berlin, dann haben wir gewohnt, oh Gott, unter dem Dach, da in Grünau, in irgendeinem komischen, ja, und dann waren wir mit ihm auf Tournee. Und, naja.
Erich Weinert Ensemble hat ja auf jeden Fall auch was mit unserer Nationalen Volksarmee zu tun.
Ja, ne, ich war ja Zivilangestellte beim Erich Weinert Ensemble. Ach, toll war, wenn wir ins Ausland fuhren, musste ich leider Uniform tragen.
Ja.
Ich sah aus zum Schießen, zum Abschießen.
Schießen ist natürlich der falsche Begriff mit unserer Friedensarmee.
Nein, hör auf, aber ich sah sowas, also so ein, weißt du, so ein, ich war ja ganz dünn. Und hatte so, das war ja, wenn es ein Minirock wenigstens gewesen wäre, aber nee, der ging ja bis in der halbe Wade und dann diese komische Schuhe dazu und dann und so waren wir in Budapest, weil da waren wir in allen möglichen so Armee, so in Hevis waren wir dort, oh, die haben gut gekocht, die haben bei der Armee kriegen ja ein tolles Essen, ja. Lecker war das, lecker, so. Und dann waren wir in Budapest und wir mussten ja mit der Uniform auf der Straße rumlaufen, ne? Und da kam uns ein altes Mütterchen entgegen und die sagte, ei, seid sie wieder da, ihr Reichsdeutschen, das ist aber schön.
So viel zu Ungarn. Und dann haben sie die Grenze aufgemacht. Naja, passt ja. Ich habe mir vorgenommen, in diesem Interview wenig nach Frank Schöbel zu fragen, aber wenn ich jetzt google nach Chris Dirk, dann platzt dort alles voll, gleich sofort mit Frank Schöbel. Google, die dir irgendwelche komischen Informationen schicken. Missfällt mir natürlich als Gentleman, aber trotzdem Erinnerung an Heißer Sommer. Damit bist du ja dann praktisch zum Film Sternchen. Ich sage bewusst nicht Star, wir wollten ja keine Stars sein. Ja, wir waren, wenn überhaupt, Stern gab's nicht. Sternchen. Wenn Sternchen, dann bist du ja relativ schnell bekannt geworden. Wie war das?
Na, vorher war ich ja schon bekannt, sonst hätten sie mich ja nicht für den Film genommen.
Aber mit dem Film dann richtig bekannt, weil ich glaube, den hat jeder in der DDR dreimal gesehen.
Also mit dem Film ist das irre. Der läuft ja heute. Das ist wirklich ein Kultfilm.
Ich habe den, weißt du, dass ich den erst vor ein paar Jahren mal so richtig gesehen habe und auch gesagt, so ein draller, durchgeknallter Film, wie waren wir drauf, was für eine Fröhlichkeit. Da ist uns heute aber das Lachen mächtig vergangen. Ne?
Ja, das ist wahr. Das ist wirklich wahr. Wir waren so fröhlich in diesem schlimmen Land.
Genau, wir hatten ja nichts außer Fröhlichkeit, ja. Nein, Madeleine Lierk hatte ich letztes Jahr mal getroffen, ja, also Wahnsinn, also wie gesagt, wenn man das auch heute so sieht und Technocolor auf jeden Fall. Mir gefällt ja vor allem auch der Titelsong, weil ich überlege, ob wir den jetzt spielen oder was anderes, aber wie findest du diesen Titelsong, Heißer Sommer, weil das ist für mich eigentlich fast schon Jazz, der ist ja unglaublich, gewaltig arrangiert.
Es ist ein heißer Sommer, wie wunderbar.
Ich bin ja eigentlich kein Freund von heißen Sommern, aber wir spielen ihn jetzt.
Ja, gut.
Mach mal, Chris Dirk und Frank Schöbel natürlich auch.
Die Sonne ganz erbarmungslos. In der Hölle ist die Hitze halb so groß.
Heiße Sonne in diesem Jahr ist ein heiße Sonne, wie wunderbar.
Irgendwo da muss doch auch noch Wasser sein. Wenn ich's finde, spring ich wie ich bin hinein.
Heiße Sonne, in diesem Jahr ist ein heiße Sonne, wie wunderbar.
Möchte ich am Nordpol sein. Aber welche Glut wird heute doch wohl sein?
Heiße Sonne, in diesem Jahr ist ein heiße Sonne, wie wunderbar. Heiße Sonne, heiße Sonne, heiße Sonne.
Ja, das passt doch gerade. Ich beteilige mich ja für die Freunde von Augen auf Medienanalyse. Jeden Morgen mit einem Himmelsbild. Und 20 Grad hat es hier schon im Friedensstudio an der Ostsee. Dafür hat es garantiert keinen Frieden. So beginne ich den Live-Teil mit einer Falschinformation unserer Svetlana.
Die Straße von Hormus ist wieder geöffnet.
Nein, das ist sie nicht. Tagesschau, das US-Militär hat nach eigenen Angaben neue Angriffe auf Iran gestartet. Hintergrund sei eine Attacke der iranischen Revolutionsgarde auf ein Containerschiff in der Straße von Hormus, Iran, erklärte die Meerenge für gesperrt. 140 Ziele werden gezählt. Raketen, Drohnenstellungen, Marineeinrichtungen, Munitionslager, Kommunikationsnetze, Küstenüberwachungsstandorte. Angriffe seien auf Anweisung von Donald Trump erfolgt und beendet. Genannt wird Reaktion auf eine Attacke der iranischen Revolutionsgarde auf ein Containerschiff. Hier sehe ich wieder ein Propagandamuster der ARD. Man trennt die Revolutionsgarde vom Staat Iran. Das ist ein bisschen so wie bei der Hisbollah. Also wir bekämpfen keine anderen Länder. Das machen nur die Russen. Wir bekämpfen Organisationen oder Garden, dass die andere Seite das anders sehen könnte. Und auch die betroffene Zivilbevölkerung scheint uns in konsequenter Realitätsverweigerung nicht möglich zu denken. Die Revolutionsgarde erklärt, das beschossene Schiff habe eine nicht genehmigte Route befahren. Laut der iranischen Nachrichtenagentur IRNA griff der Iran inzwischen ein zweites Schiff in der Meerenge an. Darüber berichtet auch die Nachrichtenagentur AFP. Auch US-amerikanische Stützpunkte in benachbarten Golfstaaten wurden beschossen. Die Feuerpause erklärte US-Präsident Donald Trump für beendet. Der iranische Parlamentspräsident und Verhandlungsführer Mohammed Bagheer Ghalibaf schrieb auf X, Vertragsbruch, Zitat, die Zeit der einseitigen Abmachungen ist vorbei, wir haben es euch gesagt, haltet euer Wort oder zahlt den Preis. Nun wird es wohl passieren, mit der kleinen Besonderheit, dass wir den Preis bezahlen werden, wir alle. Bei meiner Fahrt mit der Kraftroschke am Freitag sah ich ja schon an einer Autobahntankstelle den Schnäppchenpreis von 2,40 Euro pro Liter Diesel. Ich meine, an den werden wir uns bald in Sehnsucht erinnern dürfen. Aber wenigstens will man Gespräche auf technischer und politischer Ebene fortsetzen. CGTN, die chinesische Nachrichtenseite, formuliert der ständige Vertreter Chinas bei den Vereinten Nationen Sun Lai, hat gestern in seiner Rede auf der öffentlichen Sitzung des UN-Sicherheitsrats zur iranischen Atomfrage dazu aufgerufen, den Waffenstillstand im Nahen Osten aufrechtzuerhalten. Sun erklärte, die angespannte Lage im Nahen Osten habe sich nach der Unterzeichnung des Verständigungsmemorandums zwischen den USA und dem Iran vorübergehend entspannt. Derzeit sei die Waffenruhe jedoch beeinträchtigt und auch die Aussichten auf weitere Verhandlungen hätten sich verschlechtert. China fordere die beteiligten Parteien nachdrücklich auf, bestehende Hindernisse für den Dialog zu beseitigen, auf Gewalt oder die Androhung von Gewalt zu verzichten, sowie die Ergebnisse des Verständigungsmemorandums zu wahren und umzusetzen. Zudem müssten die berechtigten Interessen und Sicherheitsbedenken aller Seiten berücksichtigt, die Sanktionen gegen den Iran so bald wie möglich aufgehoben und substanzielle Fortschritte bei einer politischen Lösung der iranischen Atomfrage erzielt werden. Im Subkontext können wir hier die Rolle Chinas sehen, vielleicht auch eine Reaktion auf Äußerungen von Donald Trump. Dieser erklärte in seinem sozialen Netzwerk Truth Social, Zitat, 1000 Raketen sind startbereit und auf die Islamische Republik Iran gerichtet und ihnen werden umgehend 1000 weitere folgen, falls die iranische Regierung ihre an vielen Orten der Welt geäußerte Drohung wahrmacht und ein Attentat auf den amtierenden Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, in diesem Fall mich, verübt. Trump betonte, Befehle seien bereits erteilt, wiedergegeben. In einem Interview mit der Zeitung New York Post, ich stehe schon lange auf ihrer Zielliste. Ich habe Anweisungen hinterlassen, sollte mir etwas passieren, sollen sie in einem Ausmaß bombardiert werden, wie sie es noch nie erlebt haben. US-Streitkräfte seien Trump zufolge bereit, willens und in der Lage, innerhalb eines Jahres mit Verlängerungsoption sämtliche Gebiete Irans vollständig zu zerstören. Trumps Befürchtung, die iranische Regierung könnte versuchen, ihn zu töten, wurde am Freitag vom Wall Street Journal berichtet unter Berufung auf israelische Quellen. Diese beinhalten, der Iran würde einen neuen Anschlagsplan gegen den US-Präsidenten prüfen. Sicherheitsmaßnahmen wurden im Weißen Haus verschärft. CNN berichtet, die nördliche Eingangstür wurde verstärkt. Der einzige, der hier nicht berichtete, ist, ich hebe es hervor, WNBC. Aber zur Aussage, US-Streitkräfte seien bereit, sämtliche Gebiete Irans vollständig zu zerstören. Wäre das dann nicht in Reinform ein Vernichtungskrieg? Und war das nicht vor über 80 Jahren unser Konzept wider Sowjetunion? Und wäre es aus geschichtlicher Sicht jetzt nicht unsere Pflicht zu sagen, wir bestellen wenigstens den US-amerikanischen Botschafter ein, schließen wenigstens vorübergehend die US-Stützpunkte? Ich weiß, klingt abstrus, möchte meine Argumentationskette jetzt aber noch einmal auf eine Meldung von gestern zurückführen. Es geht nach Frankreich. Frankreich. Daniel mit Schlager Blackfoes, Frankreich, Frankreich. Zuvor kurz, Marine Le Pen liegt in aktuellen Umfragen vorn. Favoritin für die Präsidentschaftswahl 2027. Meinungsforschungsinstitut IFOP im Auftrag des Fernsehsenders LCI und Le Figaro der Zeitung. Ein zweites Institut Toluna Harris Interactive für den Fernsehsender M6, großer kommerzieller, und RTL, den landesweiten Radiosender. Man sieht sie bei 36 bzw. 35%. Frankreich. Und da gab es ja gestern den Bericht aus der Tagesschau, Schüsse aus der Dienstwaffe werden in Frankreich als Notwehr behandelt. Opfer müssen beweisen, dass der Beamte die Waffe regelwidrig benutzt hat. Ich vereinfachte mit dem Scherz, je nach Trefferquote wird es nicht immer für das Opfer einfach sein. Auch die Tagesschau zitiert einen Kritiker, der meint, das Gesetz wäre eine Lizenz zum Töten. Nun durch, 313 zu 199 Stimmen. Polizeigewerkschaft begrüßt. Man zitiert Ari Alimi, Anwalt, Mitglied des Nationalen Büros der Menschenrechtsliga, Zitat, es wird mit dem Gesetz noch schwieriger sein, einen Polizisten, der jemanden erschossen hat, obwohl er nicht hätte schießen dürfen, zu verurteilen und schuldig zu sprechen. Und genau das ist ja der Sinn dieses Gesetzes, nichts anderes. Es gebe Polizisten das Gefühl der Straflosigkeit. Die Grundidee dieses Gesetzes kommt übrigens von dem Vater von Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen. Dieser nahm diese bereits 2007 in sein Wahlprogramm auf. Ich musste so ein bisschen an den wunderhübschen UNO-Bericht über die toten Kinder im Gazastreifen sinnieren. Mir die hübscheste Stelle war ja das Kind, das beim Stillen von der Brust ihrer Mutter geschossen wurde. Das müsste ja nun auch nachweisen, dass zu Unrecht geschossen wurde. Natürlich hatte das Kind Schuld. Geschossen hat ja ein israelischer Soldat. Aber Scherz beiseite, ein Kind von der Brust der stillenden Mutter geschossen, das wird bleiben von uns im Westen. So sieht der globale Süden uns, weil wir so sind. Weil wir so sind, auch wenn ich die BRICS herzlich grüße. In mir entsteht auch die Assoziation der Erinnerung an die Schlägertruppen von SS und SA, die willkürlich politische Gegner mitnahmen und von vorne bis hinten durchfolterten bereits 1933. Wobei wir zwingend wieder zu dem wunderbaren Begriff Faschismus kommen.
Meine deutschen Volksgenossen und Volksgenossinnen.
Längst auch von Leuten wie Lafontaine oder Sarah Wagenknecht verwendet.
Sarah kommt.
Manchmal versehen mit dem Vorwort Prä, welches mir für die Zeit im Rückblick von 2004 bis 2016-17 sinnvoll erschien, den Abschluss des Vorgangs um 2018, 2019 auch von der russischen Seite erkannt, die Notwendigkeit der Vernichtung dessen nun zunehmend gefestigt. Und mit diesen Gedanken blicken wir auf das kommende am 12. Juli 2026, einem Sonntag. Hier ist die kleine Audiodatei. Lasst mich heute mal wieder mit Schmiss verkünden. Faschistischer kann es nun nicht mehr werden.
Das wird ja immer schöner, immer schöner. Immer lustiger mit dir.
Chris Dirk, nach dem Nachmittag mit ihr kann ich sagen, um ihre Gesinnung brauchen wir uns nicht zu sorgen. Welch Spaß wir schon wieder haben an diesem Sonntag. Bleiben wir beim Schlager. Riesenhit aus den Niederlanden aus den 80er Jahren. Henk Westbrook und seine Gruppe Het Goede Doel. Belgien hatte für die Niederländer in den 80er Jahren so eine Art Hauch von Freiheit. Nach deren Verständnis, denke, sie wollten nur stoned sein. Nun plant Belgien eine Straßenmaut für alle Autos. Na, wenigstens haben sie noch keinen Dosenpfand. Senkrechter Titel, schaut auf YouTube, Het Goede Doel, Belgien mit Henk Westbrook, war auch Radiomoderator und Politiker. In Polen kündigt die Opposition, die PIS, die ehemalige Regierungspartei, einen Resolutionsentwurf gegen die EU-Mitgliedschaft der Ukraine an.
Give us a credit!
Und die Verherrlichung der Ukraine für die Massaker von Wolhynien. Na, wenn's was bringt, gut. Der ehemalige Chef der ukrainischen Zentralbank, Kirill Schewtschenko, warnt vor Selenskyj nach dem Mord an der Frau, die für das Attentat auf den ukrainischen Multimillionär Remulajew in Monaco verantwortlich gemacht wird. Er kommt zum Ergebnis, Selenskyj sei bereit, jeden Mittel zu greifen, um die eigene Macht zu festigen.
The victory will change the world.
Feel that victory, release that energy, and ride like the wind.
The victory will change the world.
Victory, let the party begin.
Die schon benannte EU stuft Russland als bedeutendste direkte und langfristige Bedrohung ein. Eine Analyse des Europäischen Auswärtigen Dienstes, publiziert von Springers Welt am Sonntag. Giuseppe Conte von der Partei Fünf-Sterne-Bewegung Italiens stellt sich gegen die Militarisierung. Er sprach in Neapel für das Mitte-Links-Bündnis Campo Largo wider Giorgia Meloni und erklärte, sie konstruieren eine russische Bedrohung. Russland greift Militärziele in Kiew und Odessa an, Rüstungsbetriebe und militärisch genutzte Infrastruktur. Es berichtet das russische Verteidigungsministerium. Und Thomas Röper vom Antispiegel publiziert den wachsenden Widerstand gegen die Zwangsrekrutierungen in der Ukraine Vorfälle gab es jetzt auch im Westen des Landes, genannt die Stadt Lemberg-Lörf. Hier kam es kürzlich zu einem regelrechten Aufstand, den die Polizei erst nach Stunden niederschlagen konnte. Deutsche Medien berichten kaum, hier ab und an positiv auffällig, am ehesten Welt vom Springer Verlag. Das Ganze mittlerweile auch öffentlich Thema in der Ukraine. Kommandeure der ukrainischen Streitkräfte beklagen geringe Motivation, mangelhafte Ausbildung von fast 90% der Rekruten, berichten von chronischen Krankheiten oder Drogenabhängigkeit. Dissertationsraten steigen. Zitiert wird Valerie Zaluschny. Zitat: Die Mobilmachung und ihre Methoden rücken zunehmend in den Mittelpunkt des Konflikts zwischen der Bevölkerung und der ukrainischen Regierung. Tja, den gibt es ja auch noch.
Cuba stood up for the world and now it is time for the world to stand
Greta
up.
Thunberg stand erstmal gegen Rheinmetall mit 1800 Teilnehmern der Demonstration Wedding ohne Waffen zu Berlin. Da ist ja auch Spree und nicht der Rhein. Hertha gegen Kuba möchte vorgehen. Marco Rubio. Und nochmal Berlin. Geiselnahme Berliner Supermarkt. Ein Kunde nahm eine Mitarbeiterin. 12 Stunden dauerte das. Kunde mit Messer, türkischer Staatsbürger, berichtet Tagesschau.
Das Problem sind Männer.
Täter wie Geisel sind nun im Krankenhaus. Ich hoffe, nicht im selben. Und zur Sabotage der Bahnstrecke nördlich von Leverkusen, die die Strecke Köln-Düsseldorf lahmlegte, gibt es nun ein Bekenntnis einer linksextremen Gruppe, das Kommando Angry Birds. Na wenigstens Englisch. NRW-Innenminister Reul verurteilt die Taten, fordert mehr Befugnisse für Behörden im Internet. Ach, das Internet, ich denke, es setzt sich durch. Wie der Sommer, liebe Schlagerfreunde. Temperaturteilung Süd-Nord, sommerliches Wetter, zum kommenden Wochenende Gewitter. Heute nicht, heute Sonntag und vielleicht auch bald weniger.
Hier, Sesamstraße von Hummus, ja. Da, wo die ganzen Öltanker durchsegeln, Alhamdulillah. Er will nicht, dass sie Business machen, dies, das. Aber sie lassen keinem durch, ja. Also Trumpy Boy sagt, tamam, wenn ihr zumacht Straße, ich mache eure zue Straße mehr zu.
Moin, moin und ein schönes Wochenende gewünscht.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.